Moin und herzlich willkommen beim Christusforum Kiel Online. Schön, dass du eingeschaltet hast und wieder mit dabei bist. Ich bin gespannt darauf, was Gott uns heute sagen möchte. Wir hoffen, dass dich dieser Gottesdienst inspiriert und ermutigt. Und ich finde es so genial, dass wir das ganz entspannt von zu Hause aus machen können. Also mach's dir auf deinem Sofa gemütlich, mach's dir in deinem Bett bequem oder an deinem Schreibtisch und genieß den Gottesdienst. Lass dich mit hineinnehmen in die Bibel, das Wort Gottes und dein Leben verändern. In unserer Predigtreihe heute wollen wir uns mit diesem kleinen Kerlchen hier beschäftigen. Das ist ein kleiner Star oder ein heimlicher Star eines Films, den ich sehr, sehr mag. Und der Film heißt Ich, einfach unverbesserlich. Und diese kleinen Kerlchen kommen darin zuhauf vor und sind ziemlich cool. Und ich liebe diesen Film, meine Kinder lieben diesen Film. Wir gucken den oft zusammen und lachen immer über die gleichen Stellen. Und der Name des Films ist Programm Ich, einfach unverbesserlich. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so wie diesen Minions, dass du Dinge in deinem Leben tust, dass du Dinge in deinem Leben machst, die du eigentlich gar nicht tun willst, die du dir einfach nicht abschaffen kannst. Du schaffst es irgendwie nicht. Du entdeckst an dir vielleicht Verhaltensweisen und Gewohnheiten, die schwierig sind und die du gar nicht haben möchtest, die gar nicht okay sind vielleicht. Paulus schreibt in seinem Brief an die Epheser von genau solchen Dingen. Und wie wir damit umgehen sollen. Gott will uns nämlich rausholen aus den schlechten Verhaltensweisen und den schlechten Gewohnheiten, die wir uns so angewöhnt haben. Und er möchte uns frei machen von dem zerstörerischen Umgang mit Sex und mit Geld und mit albernem Geschwätz. Und Jochen wird uns gleich mit hineinnehmen in die Bibel und uns zeigen, was es bedeutet, auch in Krisenzeiten ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit mit Gott, viel Inspiration und Ermutigung. Und bevor Jochen gleich loslegt, dann lese ich noch den Bibeltext vor. Der steht in Epheser 5, und zwar in den Versen 3 bis 14. Und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Da heißt es, auf sexuelle Unmoral und Unreinheit, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und Witzeleien etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein, keiner, der ein sexuell unmoralisches Leben führt, sich unrein verhält oder von Habgier getrieben ist, wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Kinder des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter gar keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht, als das sichtbar, was es wirklich ist. Und mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb heißt es auch, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten. Dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen.
Cool, dass du dabei bist, wenn wir weitermachen in unserer Predigtreihe Stubenhocker. Wir schauen uns an, wie Gott uns im Epheserbrief zeigt, wie wir unser Leben in dieser Zeit so leben können, wie er sich das gedacht hat. Und ich hoffe, euch geht es soweit gut, ihr habt es noch nicht über und ihr müsst weniger mit der Allergie kämpfen, als ich jetzt, wo es langsam sonnig wird. Wir wollen starten und ich möchte euch mit hineinnehmen und möchte dir vorschlagen, überleg dir mal, wie es wäre, wenn dein Leben ein Haus wäre. Du hast verschiedene Zimmer und in den verschiedenen Zimmern findet dein Leben statt. Du triffst unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Zimmern und unterschiedliche Menschen haben auch Zugang zu verschiedenen Bereichen in deinem Leben. Ich möchte euch mit reinnehmen in einen meiner Zimmer und zwar in meine Küche. Vor einigen Jahren, als ich im Wohnheim noch gewohnt habe, da habe ich mir Bananensaft gekauft und habe ihn natürlich nicht innerhalb der ersten 3 Tage aufbekommen, nachdem man ihn so austrinken sollte, wie es auf der Verpackung steht. Habe ihn dann in den Kühlschrank gestellt und da stand er dann 2 Wochen lang. Nach diesen 2 Wochen kam mir so langsam die Idee, okay, du könntest ihn jetzt ja auch mal wegschütten. Habe ich natürlich nicht gemacht, sondern auf den nächsten Tag verschoben. Und so stand dieser Bananensaft länger als 1 Monat im Kühlschrank. Und irgendwann gab es keinen Ausweg mehr. Wir mussten den Kühlschrank putzen und er musste entsorgt werden. Und ich hatte wirklich Angst vor dem, was dort im Verborgenen auf mich wartet. Aber keine Wahl, er musste weg. Ich habe ihn weggegossen und es war eine relativ flockige Angelegenheit. Und ich habe auch noch nie so viel Bananensaft in einem Stück gesehen. Aber es war auch irgendwie befreiend, als er dann weg war. Vielleicht findest du es eklig, aber ich glaube, dass jeder von uns solche Bananensaftmomente hat. Und dann geht es nicht um Bananensaft, sondern um Dinge, die wir tun, oder die wir in unseren Herzen denken. Es gibt verschiedene Zimmer in deinem Haus, die du gern an den Leuten zeigst. Ja, vielleicht dein gut gepflegter Garten mit deinen coolen Hobbys oder auch dein Arbeitszimmer, was gut strukturiert ist, wo du erfolgreich bist. Andere Zimmer dagegen, die sind für die Öffentlichkeit tabu. Da lässt du keine Menschen rein und da lässt du auch nicht Gott rein. Und vielleicht kennst du so Momente, so Bananensaftmomente, in deinem Leben, wie das bei mir auch der Fall ist, immer wieder gewesen ist, wenn ich Dinge irgendwie kaputt gemacht habe durch mein Verhalten. Wie ich zum Beispiel einen Mitschüler in der Schule damals gegen eine Lampe geschubst habe und sie ist kaputt gegangen und ich habe mich voll geschämt, das dem Hausmeister zu sagen, weil ich Angst hatte vor Konsequenzen. Wie in meinem Leben Beziehungen kaputt gegangen sind durch meine Verantwortung und ich ungern darüber rede, weil ich mich für das schäme, was ich da getan habe. Wie du vielleicht auch Dinge kaputt gemacht hast, als du älter geworden bist, wo du vielleicht ein Auto beschädigt hast und weggefahren bist, ohne das zu melden, weil du dich dafür geschämt hast. Und im Nachhinein belastet dich dein schlechtes Gewissen. Es gibt viele Bereiche, in denen wir so Bananensaftmomente erleben. Und 3 Bereiche von denen stellt Paulus uns in Kapitel 5 vor. Und wir springen jetzt über einen Textabschnitt, den wir noch nicht uns angeschaut haben, in Kapitel 5. Matthias hat letzte Woche gestartet mit dem Thema Heiligkeit fängt zu Hause an. Er hat uns mit reingenommen in die Einleitung in diesen Abschnitt Heiligkeit. Und ich weiß nicht, was du dir unter Heiligkeit vorstellst. Vielleicht denkst du dort an Menschen, die irgendwas besonders Gutes gemacht haben und die Kirche irgendwie nominiert hat, Heilige zu sein, was auch immer das bedeutet. Damit hat aber Heiligung eigentlich überhaupt nichts zu tun. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit Vers 1 in Kapitel 5, wo er dann schreibt, werdet nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Der schreibt dann in Vers 2 weiter und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Heiligung hat nichts damit zu tun, dass Menschen irgendwas Besonderes tun und dann irgendwie nominiert werden. Heiligung hat etwas mit dem berühmten Sprichwort zu tun, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Kinder entwickeln sich völlig ungewollt häufig ähnlich wie ihre Eltern. Und deswegen hat dieser Vers eben, werdet nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, die Auswirkung, dass wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dass du deinem Vater ähnlicher wirst. Man könnte also sagen, dass ein heiliges Leben einen heiligen Gott nachahmt. Ein heiliges Leben ahmt einen heiligen Gott nach. Und deswegen geht Paulus auch so sehr auf das ein, was er im Nachfolgenden dann in den Fokus stellt, nämlich 3 Bereiche, in denen Heiligung eine ganz große Rolle spielt. Er schreibt dann in Epheser 5, Vers 3, sexuelle Unmoral, Unreinheit oder Habgier soll nicht einmal unter euch erwähnt werden, wie es Heiligen entspricht. Wir leben in einem Land, in dem sehr viel Ordnung herrscht. Und dafür kann man dankbar sein. Man kann auch dankbar sein, dass es in so einer Zeit noch gut funktioniert und dass sich viele Leute in der Regierung gute Gedanken machen. Und dennoch erleben wir diese Momente, wo das Schlechteste aus uns herauskommt, erleben wir selten in der Öffentlichkeit. Das ist auch gut. Aber gerade in so einer Zeit, wo wir in einer Krise sind, merken wir, was alles in uns drinsteckt. Wenn wir aufeinander hocken, wenn wir zu Hause Langeweile haben, wenn wir zu viel Zeit haben, dann merken wir, was an zerstörerischem Potenzial in uns drinsteckt. Und deswegen ist es so relevant, dass wir uns diese drei Bereiche anschauen, gerade weil auch für christliche Leiter in diesen drei Bereichen die größte Anfechtung steckt. In dem Bereich Sexualität, Unreinheit, alles, was mit Macht oder Ansehen zu tun hat gegenüber Menschen, und Habgier, alles, was mit Geld und Besitz zu tun hat. Und deswegen wollen wir uns die nacheinander anschauen. Wir starten mit der sexuellen Unmoral. Solche Dinge wie Selbstbefriedigung oder Sex außerhalb von verbindlichen Beziehungen ist ja in unserem Land, in unserer Gesellschaft nichts Ungewöhnliches. Wir reden vielleicht nicht so drüber, wie wir das jetzt im Einzelnen ausleben, aber zumindest ist es was, was irgendwie gesellschaftsfähig ist. Und wir gehen deswegen in das Schlafzimmer. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht gerade, ob da eher Streit es prägt oder ob das irgendwie erfüllend ist. Aber es hat irgendwie Auswirkungen auch, diese Zeit, auf das, wie wir Sexualität in unserem Alltag leben. Ein großer Internetanbieter von pornografischen Inhalten hat seinen Premium-Zugang für die Öffentlichkeit geöffnet. Darüber hat Focus Online berichtet. Und sie veröffentlichen dann auch eben eine Statistik darüber, wie sich die Nutzerzahlen verändert haben. Und sie sagen, dass nach dieser Öffnung des Premium-Zugangs der Zuwachs innerhalb einer Woche von 5% auf 12% in verschiedenen Ländern Europas angestiegen ist. Also ein krasser Zuwachs, und scheinbar haben wir Menschen, gerade wenn wir viel Zeit haben, viel Zeit damit, sie mit Dingen zu füllen, die uns irgendwie kaputt machen. Wir wünschen uns eigentlich gerade in dieser Zeit soziale Beziehungen, wir sehen uns danach, Menschen wirklich ehrlich zu begegnen, und wir füllen uns mit Dingen, die uns unfähiger machen für Beziehungen. Gott hat diesen Bereich Sexualität in Grenzen gelegt, in die Ehe, damit wir geschützt sind vor den Konsequenzen, wenn wir das außerhalb dieser Grenzen leben. Und wenn wir Sexualität eben anders ausleben, als er sich das gedacht hat, dann wird diese Sexualität uns selbst zerstören, obwohl sie uns eigentlich auf eine ganz besondere Art und Weise erfüllen soll. Gott hat sich Sexualität als etwas gedacht, was selbstlos gelebt werden soll, und wir verwandeln es in etwas Selbstbezogenes. Gehen wir aus dem Schlafzimmer in das Arbeitszimmer. Unreinheit. Gerade in dieser Zeit wünschen wir uns von Personen des öffentlichen Lebens, gerade von Politikern, moralische Integrität. Also das, was sie sagen, sollen sie auch umsetzen. Und wir machen uns auch darüber lustig häufig, wenn Politiker das nicht tun. Da gibt es einige Beispiele im Moment. Und eigentlich wünschen wir uns diese moralische Integrität, aber finden sie häufig nicht. Das Problem ist, wir leben es selber auch nicht. Ich weiß nicht, was du für einen Beruf hast, wie du gerade arbeitest, wenn du arbeitest, aber das ist häufig ein Bereich, wo wir unsere eigene moralische Integrität, unsere idealen Werte von ich möchte etwas Gutes tun für die Gesellschaft, wo wir sie relativ schnell aufgeben durch pragmatische Kompromisse, weil das ja jeder so tut. Vielleicht schummelst du in deinem Beruf, vielleicht bist du nicht ganz ehrlich, gerade wenn du im Vertrieb bist. Vielleicht betrügst du deinen Chef um Arbeitszeit, wenn du im Homeoffice bist und ja keiner zuguckt. Vielleicht ist es aber auch gerade bei deiner Steuererklärung ein Problem, wenn du Dinge tust, die nicht so ganz sauber sind, um ein bisschen mehr Geld rauszuhandeln. Ja, Dinge, die vielleicht eigentlich gar nicht so passiert sind und du gibst es trotzdem an, oder Dinge, die vielleicht passiert sind und du lässt sie weg. Unreinheit. Gehen wir vom Arbeitszimmer ins dritte Zimmer, Habsucht. Vielleicht ist es bei dir im Moment gar nicht so ein Problem, offensichtlich. Ja, du hast lange schon keine Sachen mehr gekauft, irgendwie nichts mehr, was du eigentlich gar nicht so brauchst. Vielleicht hast du lange nicht mehr viel Geld ausgegeben. Ist aber auch irgendwie nachvollziehbar. Wir finden uns ja in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Situation. Und Statistiken vermuten auch, dass das in näherer Zeit bei den Deutschen nicht gerade zunehmen wird, dass sie viel Geld ausgeben. Und ich glaube trotzdem, dass Habsucht gerade in dieser Zeit offensichtlicher wird. Wir gehen nämlich ins Badezimmer, dort, wo dein 3-Monats-Vorrat an Toilettenpapier liegt, der eigentlich für ein Jahr reichen würde, unter normalen Umständen. Gerade diese großen Hamsterkäufe, wenn irgendwie Panik aufkommt, zeigen uns etwas, was eigentlich in uns Menschen drin ist. Das ist eigentlich voll surreal. Ich meine, wir müssen ja auch nicht mehr auf Klo. Das ist schließlich kein Symptom von dieser Krankheit. Und trotzdem gibt es da irgendwie einen Lieferengpass, der rein rational nicht erklärbar ist. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir Menschen häufig dazu neigen, mehr haben zu wollen, als wir eigentlich brauchen. Und das gilt nicht nur für den Bereich Toilettenpapier und das gilt nicht nur für jetzt einzelne Menschen. Ja, das ist kein Phänomen, was wir dadurch erklären können, dass Menschen irgendwie schlecht erzogen sind und keine Rücksicht auf andere nehmen. Das ist ein Phänomen, was deutschlandweit, was europaweit, was weltweit stattfindet. Und das ist nicht erklärbar mit einzelnen Menschen, sondern das ist ein Problem, was in uns drin liegt. Dass wir mehr haben wollen, als wir eigentlich brauchen und als Gott uns vielleicht gerade zur Verfügung stellt. An sich sind wir dazu berufen, dass wir ein Leben im Überfluss leben. Warum? Weil Gott ein Gott ist, der Überfluss liebt und der uns dazu geschaffen hat, seine überfließende Liebe zu erleben. Gott hat uns zu einem Leben in Überfluss geschaffen. Problematisch wird es nur dann, wenn wir durch Überfluss nicht Gott danken, nicht dem Geber danken, der uns den Überfluss gibt, sondern wenn der Überfluss zu Neid und zu Stolz wird. Dann wird klar, dass Überfluss getrennt vom Geber zu Egoismus führt. Vielleicht findest du dich in einem dieser drei Bereiche wieder. Alle diese drei Bereiche haben eins gemeinsam. Das, was wir tun, das, wie wir uns verhalten, beginnt in unserem Herzen. Und gerade bei Habsucht, wo man ja sonst relativ wenig drüber hört, irgendwie auch im christlichen Bereich, ist das ein ganz großes Problem. Was wir tun, beginnt in unserem Herzen. Es wird sich auf den Umfeld auswirken. Und Jesus sagt es einmal, dass aus dem Schatz seines Herzens bei einem guten Menschen das Gute quillt und bei einem bösen Menschen das Böse quillt. Das, was aus deinem Herzen ist, wird sich irgendwann den Weg bahnen. Luther hat es mal so ausgedrückt, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das ist irgendwie altes Deutsch, aber er sagt im Prinzip, das, was in deinem Herzen ist, das wirkt sich auf deinen Mund aus, auf das, was du sagst. Und das ist ein großes Problem und Paulus redet deswegen auch in Epheser 5, Vers 4, sagt er, genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und Witzeleien etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Unser Reden, unser Humor wird von dem geprägt, was in unserem Herzen ist. Und deswegen wirken sich diese drei Bereiche auf unser Reden auf. Ja, auf zweideutige Witze, auf irgendwie ein Reden, was permanent davon geprägt ist, dass wir uns unsere eigenen Gedanken über unser Leben machen, dass wir uns wegbewegen von dem, was Gott eigentlich für ein reines Leben vorgesehen hat und dass wir eben Witzeleien ausleben, die auf Kosten anderer gehen, damit wir mehr Ansehen vor anderen bekommen. Das, was in deinem Herzen ist, wird in deinem Mund sichtbar. Und das Problem ist, dass Gott es sieht und dass Gott leidet. Er leidet darunter, weil diese Egozentrik, die wir in unser Herz lassen, weil die uns von innen heraus zerstört. Paulus sagt es dann später in Vers 6, lasst euch von niemandem mit leeren Behauptungen täuschen. Ja, diese Versprechen, die diese Versuchung uns geben, die diese Sünde uns gibt, das ist leer. Das lässt dich leer zurück, obwohl du eigentlich davon erfüllt werden möchtest. Das ist dieser Selbstbetrug der Sünde. Sie zieht uns über den Tisch. Sie verspricht uns etwas, was sie selber nicht halten kann, obwohl Gott es uns eigentlich wirklich geben möchte. Das zweite Problem ist, dass es uns nicht nur leer zurücklässt, sondern dass es auch Konsequenzen hat. Gott ist ein gerechter Gott und er muss Konsequenzen daraus ziehen, weil die Versuchung in diesen Bereichen Sexualität, Unreinheit und Habgier, weil sich das auf andere Menschen auswirkt und weil wir durch unsere Egozentrik seine Geschöpfe schädigen. Deswegen kann Gott nicht einfach so zugucken, sondern er muss dafür die Konsequenzen ziehen. Er muss uns für die Rebellion gegen ihn bestrafen, weil wir nicht nur uns schädigen, sondern auch alle anderen Geschöpfe, die Gott gut gemacht hat und die er liebt. Und deswegen sagt Paulus dann auch in Vers 6, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Du kannst dein Zimmer vor Menschen verschließen. Du kannst dein Zimmer sogar vor dir selbst verschließen, aber nicht vor Gott. Jesus sagt dann einmal an einer anderen Stelle, es wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen habt, im Licht gehört werden und was ihr im Zimmer ins Ohr geflüstert habt, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Es wird einen Moment geben, einen Moment, den man vergleichen könnte als den größten WikiLeak der Geschichte. Alles, was wir sagen und alles, was wir denken, alles, was wir tun, wird vollkommen offensichtlich sein. Und das wird kein angenehmer Moment. Ich frage mich, macht dir dieser Gedanke Angst? Wahrscheinlich ist es gar nicht unangebracht. Und Gott ist ein heiliger Gott. Und wir dürfen durchaus Respekt haben vor dem, was er sich für unser Leben wünscht und für den Unterschied, der zwischen meinem Leben und zwischen Gottes Reinheit besteht. Und trotzdem glaube ich, dass gerade dieser Punkt, gerade dieses Thema, dass Gott ein Interesse daran hat, dass alles sichtbar wird, dass das ein Moment ist, der große Hoffnung in sich birgt. Und deswegen gehen wir in den zweiten Teil des Textes und schauen uns an, was Paulus dort wichtig wird und was für eine Hoffnung gerade durch diesen Fakt auf uns wartet. Gott wünscht sich, mit dir zusammen dein Lebenshaus aufzuräumen. Und das ist gut, weil er kennt dich sowieso. Ja, du kannst nichts vor ihm verbergen und deswegen ist es auch naheliegend, dass man mit ihm am besten sein Lebenshaus in Ordnung bringen kann. Das gilt sowohl dafür, wenn du Gott noch nicht kennst, als auch wenn du schon Gottes Kind bist und wenn du trotzdem diese Bananensaft im Leben hast, diese Bananensaftmomente im Leben hast, wo du dich schämst, die vor Gott zu bringen. Das Problem ist, dass wenn wir längere Zeit diese Bananensaftmomente für uns behalten, wenn wir sie verschweigen, dass es immer schwieriger wird, die Gott zu offenbaren, weil das die Beziehung zu Gott immer mehr schädigt und einschlafen lässt. Deswegen schreibt Paulus dann ab Vers 8, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, verhaltet euch so, wie Kinder des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht, als das, was sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deswegen heißt es auch, wach auf, du Schläfer, steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Bei mir zu Hause gab es ein Zimmer, das war immer abgeschlossen, wenn irgendwie Besuch kam. Und das war der Abstellraum. Wir hatten keinen Keller, deswegen hatten wir einen Raum, wo irgendwie viele Dinge drin waren, die nirgendwo anders hinpassen. Dinge, die irgendwie vielleicht unaufgeräumt sind, die merkwürdig sind, die waren alle im Abstellraum. Und wir haben uns für die Unordnung, die da irgendwie geherrscht hat, auch geschämt, sobald Besuch kam. Deswegen war es immer abgeschlossen. Das Problem ist, dass wir auch alle in unserem Lebenshaus so einen Raum haben, wo wir diese Dinge abladen, die keiner sehen soll. Dass wir einen Keller haben, in dem die ganzen Dinge landen, mit denen wir unser Herz vollstopfen. Der ganze Müll, alles, für das wir uns vor anderen Menschen schämen und das wir auch nicht vor Gott bringen wollen. Es landet alles in unserem Keller, im Abstellraum. Und an diesen Raum, da muss Gott ran. Weil dieser Raum ist die Quelle für das, was in deinem Schlafzimmer, in deinem Arbeitszimmer und in deinem Badezimmer passiert. Dieser Raum ist die Quelle für den ganzen Schmutz, der unser Leben durchdringt. Und für diesen Ort brauchst du eine Aufräumaktion. Und das ist das Krasse, dass es einen Moment gab, wo Gott uns diese Aufräumaktion anbietet, dass es einen Ort gibt, an dem wir komplett sauber werden können, selbst der tiefste Raum in unserem Herzen. dass Gott seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, geschickt hat, damit er für meine Schuld, für meinen ganzen Müll, den ich tue, den ich in meinem Herzen habe, dass er dafür stirbt am Kreuz vor 2000 Jahren. Und dass er alles bezahlt, wo ich Gott ins Gesicht gespuckt habe. Die einzige Bedingung ist, dass ich mein Vertrauen auf ihn setze, dass ich mein Vertrauen auf das setze, was er am Kreuz getan hat. Und nicht auf ein Ich bin ja ein guter Mensch, auf meine Ich bin ein guter Mensch Maske und ich kann mir das ja selbst verdienen. Gott gibt uns die Möglichkeit, dass er unseren Müll aufräumt. Das Problem ist, wenn wir das nicht tun, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft irgendwie besser zu werden und weiter unseren Müll in unserem Herzenskeller verstecken, dass wir dazu neigen, Masken aufzusetzen. Gerade als Christen, dann setzt du dein Ich bin guter Christ Make-up auf und versuchst zu verbergen, was in deiner Einsamkeit passiert, kommst sonntags in die Gemeinde, ziehst deine Sonntagskleidung an und tust so, als ob alles okay wäre. Wir werden zu einem Maskenball, wir werden zu Gemeinden, die voll sind von Menschen, die ihr eigentliches Leben verbergen. Vielleicht argumentiert man das gerade mit den Versen, die Paulus hier eben zeigt, so dass diese Dinge, Obszönitäten, dieses Geschwätz und Witzeleien, dass die gar nicht erst zur Sprache kommen sollen. Ja? Aber das geht nicht darum, dass wir das verbergen sollen, dass wir nicht über diese Dinge reden sollen, sondern dass sie nicht unser Reden, unser Herz dominieren sollen. Im Gegenteil, Sünde muss zur Sprache gebracht werden. Deswegen schreibt Paulus, deckt solches Tun viel mehr auf. In den Sprüchen schreibt Salomo, einer der weisesten Menschen, der je gelebt hat, wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Erbarmen finden. Gott kennt dein Leben, Gott kennt dein Herz und bei ihm ist Erbarmen zu finden. Wir können zusammenfassen für diesen Bereich, für diese drei Lebensbereiche, wenn du deine Sünde ans Licht bringst, verliert die Dunkelheit ihre Macht. Wenn du deine Sünde ans Licht bringst, verliert die Dunkelheit ihre Macht. Und das ist ein Versprechen. Ja, vielleicht macht dir das Angst, dass Gott dein Leben kennt, dass er dich kennt, dass er dein Herz kennt. Vielleicht führt es aber auch dazu, dass du ihm vertrauen lernst, gerade weil er dich eh kennt. Du kannst mit allem, was du in diesen Bereichen, wo du versagst, was du an Müll in deinem Leben aufgeladen hast, du kannst mit allem zu ihm kommen und es vor ihn bringen. Wir wollen uns drei Bereiche anschauen zum Schluss, wie wir das tun können. Das Erste, was wir uns bewusst machen müssen, ist, dass Sünde zuallererst gegen Gott gerichtet ist. Wenn ich in diesen Bereichen Bananensaftmomente habe, für die ich mich schäme vor anderen, dann ist es zuallererst ein Spucken in Gottes Angesicht, in Gottes Gesicht, der mich eigentlich liebt. David sagt, nachdem er Ehebruch begangen hat, gegen dich, Gott, habe ich gesündigt. Gegen dich, Gott, habe ich gesündigt. Und deswegen fängt Vergebung auch nicht irgendwie damit an, dass wir vom Menschen irgendwas wieder gut machen, sondern Vergebung beginnt am Kreuz. Vergebung beginnt in der Beziehung zu Gott. Wenn ich die Vergebung, die er mir in Jesus anbietet, annehme. Paulus schreibt, Christus wird sein Licht über dich aufleuchten lassen. Gib ihm den Generalschlüssel für dein Haus und besonders für den Keller deines Herzens. Wie passiert das? Wie passiert das, dass Gottes Licht in dein Leben scheint? Setz dich mit dem auseinander, wie Gott ist. Schau in die Bibel, beschäftige dich mit den Prinzipien, wie Gott sich Leben vorstellt. Beschäftige dich damit, wie er ist und schaue, wo der Unterschied ist zu deinem Leben. Vergleich dich nicht mit Menschen. Sag nicht, in diesem Bereich, da sind andere ja noch viel schlimmer. Vergleich dich nicht mit Menschen, vergleich dich mit Gott. Das wird zu Demut führen, anstatt zu Stolz. Und das wird dich dazu bringen, dass du Gott vertraust und nicht dir selbst. Beschäftige dich damit, wie der Psalmist in einem Lied schreibt, dein Wort ist ein Licht für meinen Weg. Lass dich von Gottes Wort, von der Bibel neu prägen. Deswegen sind wir hier, deswegen predigen wir über die Bibel und deswegen reden wir davon, wie Gott dein Leben verändern möchte. Der zweite Schritt ist, nimm dein Ich bin doch ein guter Christ Make-up weg vor anderen Christen. Ja, wir neigen dazu in einer Gesellschaft, die irgendwie sehr individuell ist, neigen wir dazu, dass wir die Dinge, die irgendwie nicht so ganz rosig sind, dass wir sie halt verbergen und dass wir vielleicht auch andere Christen nicht damit belasten wollen. Aber das ist ein Fehler. Jakobus schreibt, bekennt einander die Sünden. Nachdem ich Gott vor Gott Vergebung erwirkt habe, ist es auch gut, wenn ich Geschwistern sage, was in meinem Leben passiert ist, was ich getan habe. Weil wir diesen Auftrag haben, bekennt einander die Sünden. Nur dann wird eine Kultur gefördert in Gemeinde, die nicht voll ist mit Masken, die nicht voll ist mit perfektem Christleben, sondern die ehrlich ist, die authentisch ist und die Menschen vermittelt, was es bedeutet, ehrlich vor Gott zu sein und ehrlich voreinander zu sein. Vielleicht bist du auch schon jemanden, der irgendwie sowas ist wie ein Zweierschaftspartner. Gibt es eine Person in deinem Leben, die dich in jedem Lebensbereich hinterfragen darf? Ja, die nachfragen kann, hey, wie läuft es im Bereich Sexualität bei dir? Wie läuft es im Bereich deiner Arbeit? Wie lebst du dein Homeoffice? Wie ehrlich bist du vor Gott? Wie ehrlich bist du vor Menschen? Und das ist ein großes Privileg. Ich durfte das lange Jahre erfahren, dass ich Freunde habe, dass ich mindestens einen Freund habe, vor dem ich alles sagen kann. Ja, dem, der mich auch hinterfragen darf und der auch bohren darf. Wie ist es wirklich da bei dir? Hast du so jemanden? Wenn nicht, dann bete dafür, dass Gott dir jemanden zeigt, der dein Zweierschaftspartner sein darf. Dann telefonier auch mit ihm. Ja, wir können uns nicht sehen, wir haben keine Möglichkeit, uns irgendwie auf persönlich zu begegnen. Dann nimm dir Zeit und schreib dieser Person, telefonier mit dieser Person und frag nach, hey, wie geht's dir? Und sag ihm, wie geht es mir? Der dritte Schritt nach dem Vergebung findet man am Kreuz bei Gott und lass anderen dein Leben schauen, ist, werde selbst zu jemandem, der das Recht hat und die Kompetenz, in Leben anderer finsteres Tun aufzudecken. Und das ist eine große Herausforderung. Häufig gehen wir in zwei Extreme als Menschen und auch irgendwie als Christen. Entweder uns ist egal, was im Leben anderer passiert, und das ist genauso lieblos, wie wenn wir irgendwie immer nur meckern würden über das, was andere tun. Gleichgültigkeit ist genauso schlimm wie offensichtlicher Hass. Auf der anderen Seite ist es eben auch eine Herausforderung, das auf eine Art und Weise zu machen, die den anderen ermutigt, ehrlich zu sein. Ja, in der Bibel kommt es immer wieder vor, dass wir einander ermutigen und ermahnen sollen. Das ist der gleiche Begriff, der andere Menschen fördert, ein Leben zu führen, was gut ist und was aufbaut, statt zu zerstören. Sei ein solcher Ermutiger, entweder darin, dass andere Leute, dass andere Geschwister weitermachen in dem, was sie gut machen, oder dass andere Geschwister Ordnung reinbringen in Bereiche, die vor Gott geklärt werden müssen. Sei ein Ermutiger, der auch den Mut hat, Bereiche im Leben anderer aufzudecken, die nicht gut laufen. Bete dafür und dass Gott diesen dritten Schritt in deinem Leben vollbringt, auch in dieser Zeit. Und das ist großartig. Wenn Gott es in uns prägt, dann werden wir eine Gemeinde werden, wo das sichtbar ist, was für eine Erleichterung es ist, ehrlich vor Gott und vor anderen zu sein. Wir werden eine Gemeinde sein, die ermutigt, Menschen, die Gott noch nicht kennen, ihre Sünden vor Gott zu bekennen und diesen ganzen Mist, der in ihrem Leben ist, der sie selber kaputt macht, der sie selber leer macht, anstatt Erfüllung zu bringen, diesen ganzen Mist ans Kreuz zu bringen. Es kann sein, dass wir eine Gemeinde werden, die ermutigen wird, ehrlich zu sein vor Gott und vor anderen und in der Gottes Licht sichtbar wird, damit Menschen Rettung finden, damit Menschen neu werden können und Menschen ein Leben führen können, was von Gott geprägt ist. Dafür möchte ich beten und ich lade dich ein, wenn du zu Hause bist, bete das für dich, bete für Ehrlichkeit vor Gott, bete für Ehrlichkeit vor anderen und bete dafür, dass du jemand wirst, vor dem andere ehrlich sein können. Vater, ich bitte dich, dass du das bei mir immer mehr prägst, dass es mir bewusst wird, dass ich vor dir ehrlich sein kann, dass du mich liebst und dass du mich eh kennst. Ich bete dafür, Herr, dass du mir immer wieder Menschen schickst, die mich auch hinterfragen und die mich herausfordern, ehrlich zu sein vor anderen in diesen Bereichen. Ich bitte dich, Herr, dass du mich zu einem Menschen werden lässt und dass du jeden, der zuhört, zu einem Menschen werden lässt, vor dem andere ehrlich sein können und der sie ermutigt, dir mehr nachzufolgen. Und Herr, ich bitte dich, dass du diese Bereiche in unserem Leben keine Macht bekommen lässt über unser Leben, dass diese Sexualität, dass diese Unreinheit, gerade in Bezug auf Arbeit und das Habgier, dass das immer weniger Raum in unserem Leben hat und dass es ersetzt wird durch diese Wahrheit, durch Güte und durch Gerechtigkeit. Ich bitte dich, Herr, dass du uns veränderst und dass du deine Gemeinde benutzt, um Menschen den Weg zu dir zu zeigen. Amen.